Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Warum ist es denn in Asien jetzt Winterspiele?
Ich könnte jetzt mit dem Daumen und dem Mittelfinger versuchen, ein bisschen zu reiben und darauf hinzuweisen, es geht vielleicht um Geld. Von Nachhaltigkeit kann ich da wirklich überhaupt nichts erkennen. Für mich ist der Gewinner schon jetzt klar.
Wer bitte?
Tokio.
Warum?
Weil die meines Erachtens auch in der Pandemie die Olympischen Sommerspiele viel sympathischer umgesetzt haben. Das, was wir jetzt in China erleben, geht ja in vielen Bereichen schon in die Region von Willkür und von Russisch Roulette.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe, die wir beginnen wollen mit der Rubrik: Was gibt es denn eigentlich für coole asiatische Sportlerinnen und Sportler?
Die Top 3.
Genau, und da würde ich aber mal anfangen. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Als du mir gesagt hast, Gerhard, wir wollen uns bei den Top 3 mal asiatischen Athleten widmen, habe ich gesagt, puh, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Aber es sind mir natürlich welche eingefallen. Und zwar habe ich so ein bisschen an früher gedacht. Da habe ich viel Olympia geguckt. Und ja, asiatischer Sport, da denkt man natürlich auch an Tischtennis, vor allem in China. Und da hatte ich noch den Sportler Ma Long im Kopf, der sich echt viele coole Duelle auch mit Timo Boll geliefert hat. Tischtennis fand ich sowieso immer cool. Habe selber auch mal, hier jetzt, um mich mal selbst zu loben, war ich bei den Stadtmeisterschaften in Aarhus auch mal zweiter Platz beim Tischtennis.
Gratulation nachträglich.
Ja, Spaß an dieser Seite. Nee, und Tischtennis ist cooler Sport und die Asiaten, wie schnell die teilweise Tischtennis spielen, das fand ich schon beeindruckend. Und da ist der Ma Long mir echt im Kopf geblieben. Deswegen ist das einer meiner Top 3 Athleten. Wie wollen wir es machen? Willst du mal mit deiner dritten anfangen?
Okay, also ich würde mal mit Platz 3 anfangen. Das geht natürlich in meiner Erinnerung ein bisschen weiter zurück. Da gibt es eine Tennisspielerin, die heißt Li Na. Die hat zwar 2014 ihre Karriere beendet, aber es gibt keine erfolgreichere Spielerin als sie aus China. Also sie hatte zweimal Grand-Slam-Titel eingesackt, die French Open 2011 und die Australian Open 2014 und hat immerhin in ihrer Karriere mehr als 16 Millionen Dollar Preisgeld erspielt. Und am Ende ihrer Karriere war sie im Februar 2014 auf Rang 2. Ich finde es insofern bemerkenswert, jetzt mal aus China eine Tennisspielerin zu benennen, weil auf der männlichen Seite, also Tennisspieler, gibt es in den Top 100 nicht einen einzigen.
Krass, stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, im Tennis, Asiaten, fällt mir echt auch so keiner ein, obwohl ich viel Tennis gucke. Ja, nicht schlecht. Mein zweiter Platz aus dem Bereich Fußball, Hongmin Son, kennt man noch früher bei Hamburg gespielt, mittlerweile bei Tottenham. Richtig, richtig guter Fußballer, Ausnahmekönner meiner Meinung nach. Und einfach super sympathisch. Ich erinnere mich da an eine Szene, da hat er mal ein richtig böses Foul gemacht und einen Spieler verletzt und hat sofort, ihm war es scheißegal, dass er die rote Karte bekommen hat. Er hat sich sofort entschuldigt, war selber, glaube ich, fast am Weinen, weil es ihm so leid hat, dass er den Spieler verletzt hat. Also absolut fairer Sportsmann und ein Riesenfußballer, weshalb der es bei mir auf jeden Fall auch in die Top 3 verdient hat.
Wundert mich nicht, dass du Fußballspieler favorisierst und dass man hier eine Persönlichkeit nimmt, die eben nicht nur den Sport in den Vordergrund stellt, sondern seine Menschlichkeit, der einen Fehler, den er begangen hat, einsieht und dann so schnell wie es geht korrigieren will, finde ich sympathisch. Mein zweiter Platz ist Yangjia Kan. Das sagt dir vielleicht nichts, ist aber ein Squash-Spieler und ist ein Pakistaner. Sagt man das? Pakistaner, genau. Und der gewann als 17-Jähriger überhaupt der jüngste Spieler überhaupt, die World Championship. Das ist auch schon mal sehr bemerkenswert für diese Region Pakistan. Und was ich dann auch noch super finde, er hat mit 555 gewonnenen Matches zwischen 1981 und 86 einen einzigartigen Rekord gehalten. Nicht nur im Squash, sondern in allen Sportarten der Welt gibt es niemanden, der eine so lange Siegesserie durchgeführt hat. Insgesamt 61 Mal PSA-Titel, 6 Mal World Championship, 10 Mal die British Open und 94 Monate die Nummer 1 der Weltrangliste im Squash.
Okay, ich gebe zu, sagt mir nichts, aber hört sich mega beeindruckend an. Auch die, dass er so jung war, schon mit 17 da durchgestartet ist, nicht schlecht. Kann ich absolut nachvollziehen, dass der sich bei dir in die Top 3 geschafft hat. Meine Nummer 1, da kommt wieder mein Schalke-Herz vor, weil die meisten werden ihn, ich weiß nicht, ob die meisten ihn kennen, auf jeden Fall geht es jetzt hier mir nicht ums Sportliche, Wobei, er war schon ein cooler Rechtsverteidiger. Atsuto Ishida, meine ich. Das war nämlich so zu meiner Schalke-Anfangszeit vor vielen, vielen Jahren war er Rechtsverteidiger, da auf der rechten Seite mit Jefferson Fafan gespielt. Das hat mich einfach so geprägt in meiner Schalke-Zeit. Und er war auch so ein lustiger, cooler Typ und wurde immer Uschi, 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 haben die alle geschrien. Da musste ich einfach dran denken und ich konnte ihn nicht aus meinen Top 3 lassen. Und für mich natürlich persönlich auch die absolute Nummer 1.
Tam-tada-da. Will ich gar nicht widersprechen. Fußballerherz schlagen eben bei dir höher. Meine Nummer 1 ist insofern vielleicht überraschend, aber kommt aus Indien. Und wir müssen ja berücksichtigen, wenn wir auf diese asiatischen Regionen schauen, dass die sehr viel auch mit der Geschichte, mit der Kolonialzeit der Briten zu tun haben. Und in Indien spielt Cricket eine ganz große Rolle. Und Sachin Tendulkar, ja, ist dort die absolute Nummer 1. Ja, er wird also der Status von ihm in Indien wird oftmals als gottähnlich beschrieben. Er gilt als der beste Sportler, den Indien jemals hervorgebracht hat. Und zwar nicht nur als Sportler, sondern eben im Sinne der indischen Gesellschaft. Denn es gab natürlich auch in Indien gerade in den Ende der 1980er Jahre große soziale Spannungen. Und da war seine Art und Weise, wie er eben mit fairem Sport Cricket durchgeführt hat, so eine Art Gegenpol und Vorbild für diese Gesellschaft. Er hat in seiner Heimat in Indien den höchsten zivilen Verdienstorden bekommen, was nach ihm kein anderer Sportler mehr bekommen hat. Das ist für mich für ein Subkontinent mit 1,3 Milliarden Einwohner, gottähnlich beschrieben zu werden, durchaus eine Chance, Platz 1 zu sein.
Definitiv. Vor allem, wenn ich jetzt mal an deine Top 3 denke, finde ich super cool, wenn man sich die Sportarten anguckt. Ich glaube, es war Tennis, Squash und Cricket. Mhm. Schauen wir uns mal an, was in Asien so generell interessant ist.
Das Thema der Woche.
Genau, ich habe es gerade angesprochen, diese Sportarten da, die du genannt hast, bei deinen Top 3 Sportlern bzw. Top 3 asiatischen Athleten, sind einfach andere Sportarten, abgesehen von Tennis, als in Europa. Wie siehst du generell den Sportmarkt in Asien? Ist da Potenzial? Ist der groß?
Es ist gut, glaube ich, dass wir mal einen Blick drauf werfen, weil oftmals haben wir nur die Nabelschau Deutschland und dann Fußball und dann ist Schluss oder Europa und immer noch Fußball. Aber wir beschäftigen uns eigentlich nicht mit einem der größten Kontinente. Und wenn wir über Sport nachdenken, ist es der größte Kontinent. Und auch da gibt es natürlich sogenannte Hotspots, also Japan, China, Indien, Hongkong, Südkorea, mal so diese 5 Regionen, da spielt eben der Sport eine ganz große Rolle. Wenn man bedenkt, dass in China, du hast es vorhin erwähnt, Tischtennis praktisch geboren worden ist, übrigens auch Schach, Qigong, Kung Fu, also Sportarten, die wir auch in Deutschland und Europa durchführen. Das Thema Indien mit meiner Nummer 1, Cricket und Golf. In Japan Baseball, absolute Nummer 1 in Japan. Hinzu kommt noch Sumo-Ring, was wir in Deutschland so gar nicht kennen, aber auch Judo und Kendo. Und all diese Sportarten bekommen immer mehr an Bedeutung. Und was ich interessant finde ist, bei all den Sportarten, die wir jetzt benannt haben, kommt Wintersport nicht vor. Und warum finden die Olympischen Winterspiele dann in Peking statt?
Stimmt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Generell aber finde ich es echt, ich finde es so interessant, dass so eine Region, sage ich mal, eine große Region natürlich, aber dass es so regionale Unterschiede gibt, was die Sportarten angibt. Es ist so viel von Trends, auch wenn wir uns Amerika angucken, da ist Basketball super groß. In Europa ist halt der Fußball riesig und in Asien andere Sportarten, wie auch teilweise Kampfsport, Sumo, du sagst es, Tischtennis, Cricket, Golf. Das finde ich super interessant, dass es da zwischen den Kontinenten echt so riesige Unterschiede gibt.
Und deshalb gehen im Bereich des Fußballs einige Clubs voran und haben dort Büros in Shanghai, teilweise auch in Peking, um einfach mal Fuß zu fassen, um vor Ort zu sein. Du kannst nicht einen anderen Markt erobern, ferngesteuert von Frankfurt aus oder von Düsseldorf aus. Du musst vor Ort sein. Und das ist eben sehr wichtig, dass man das eben in anderen Sportarten auch macht. Wenn man also Basketball oder eben Handball in Asien bekannt machen möchte und dort eben auch Übertragungsrechte haben will, dann muss man dort vor Ort sein. Und das wäre eine Chance, neue Absatzmärkte zu finden. Wir haben in unserem Podcast letzte Woche über Frau Hopfen ein bisschen geschmunzelt, indem sie sagt, lass uns doch mal einen Supercup in Saudi-Arabien machen. Ich bin da nicht für, aber grundsätzlich zu überlegen, was können wir in Asien tun, um die Bundesliga, Handball und Eishockey und so bekannter zu machen, das wäre schon sinnvoll. Denn die Zahlen, die in Asien eine Rolle spielen, die sind schon beeindruckend.
Definitiv. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal die großen, ich sag mal Japan und China angucken, In Japan, wenn wir uns den Umsatz von Sportartikeln, das bezieht sich auf alle Sportarten, in Japan lag das 2012 bei 14,2 Milliarden Euro. Finde ich schon eine beeindruckende Zahl, aber jetzt warte, passt mal auf, was jetzt kommt. Die Prognose für 2025 liegt bei 30,9 Milliarden US-Dollar. So, China, ein bisschen was anderes. Da lag es 2017 bei 285 Milliarden US-Dollar und die Prognose für 2025 liegt bei 650 Milliarden US-Dollar. Also das sind wahnsinnig große, riesige Zahlen und vor allem, wir sehen auch, es wächst, also es wird immer mehr. Also ist da richtig Potenzial in dem asiatischen Sportmarkt.
Ja, diese Zahlen sind kaum zu fassen, die ganzen Nullen hinter den Zahlen, das ist schon eine richtige Kolonne. Aber wir dürfen dort mit Respekt sagen, okay, der Kuchen ist da, lass uns ein Stück von dem eben für uns abschneiden. Wenn man überlegt, nicht 650 Milliarden US-Dollar nur für den Bereich Sportartikel, da haben wir über Sponsoring oder andere Dinge noch gar nicht nachgedacht. Wir können möglicherweise auch mal ins Detail gehen. Wir können uns mal mit dem Thema innerhalb der Sportartikel mit Sportschuhen beschäftigen. Sportschuh ist so ähnlich wie so eine Lokomotive. Wenn viele Sportschuhe verkauft werden, gehen die anderen Dinge hinterher. Und da ist eben weltweit gesehen die Situation so, dass wir die USA noch an Nummer 1 haben, aber China an 2, England an 3, Japan an 4, Deutschland an 5. Und an 6 Indien. Das heißt, 3 Länder aus Asien sind unter den ersten 7 Platzierten. Da kann man nicht dran vorbeigehen.
Definitiv. Das zeigt einfach weiterhin, was da für ein Potenzial steckt. Und was ich halt, du hast es gerade erwähnt, die europäischen Top-Vereine, egal ob es Fußball, Basketball, Handball ist, die sollten sich diesen Markt auch angucken und vor Ort sein. Also es gibt, das weiß ich von Schalke, da gibt es viele Fußballschulen oder eine Fußballschule, damit man da halt mit den Talenten arbeitet. Weil nur weil die Sportart dort nicht so populär ist, heißt es ja nicht, dass es da keine Talente gibt. Und wenn du da selber darauf zugehst und siehst, dass du die Talente von da aus hier hinholst, erschließt du ja auch eine ganz neue Zielgruppe. Also nicht nur sportlich, sondern auch was Fans angeht. Weil ich weiß, ich finde das bei den Asiaten, das ist so cool, wenn hier ein guter Sportler ist, der in Deutschland zum Beispiel Fußball oder Handball spielt, die Asiaten sind riesen Fan von ihren eigenen Athleten und die interessieren sich dann auch direkt für den Verein und bleiben da Fan von und unterstützen den Athleten in allem, was er macht. Das finde ich super cool und deswegen ist das Potenzial, dass du auch die Zielgruppe der Asiaten hier hinholst, die sich dann für deine Sportart, für deinen Verein interessieren, ja, ist ein riesengroßes Potenzial.
Es kommt noch hinzu, dass die Wachstumsmargen in Deutschland und in Europa erschöpft sind. Die sind gesättigt. Du musst woanders hingehen. Und nach Afrika macht keinen Sinn, nach Südamerika eigentlich auch nicht. Und von daher heißt es nicht Go West, sondern es heißt Go East.
Ja, guter Punkt. Also ich kann es immer nur wieder sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bevor ich mich ein bisschen in dieses Thema eingearbeitet habe, ich habe das echt unterschätzt, was da im asiatischen Sportmarkt los ist und was da wirklich alles möglich ist.
Wir haben ja bei uns in der Unterrichtssituation haben wir International Sports Business und dort wird das Thema also ausländische Märkte besprochen und da ist bei uns das Thema China Nummer 1. Vielleicht nach dem heutigen Podcast würden wir mal vielleicht ein paar Länderporträts ergänzen mit Japan, Indien oder Südkorea. Aber das ist uns auch sehr wichtig, dass die künftigen Sportmanagerinnen und Manager nicht nur auf sich hier gucken, Kirchturm, sondern eben wirklich global denken und vielleicht in Asien einen Traumjob bekommen.
Ja, also ich würde, glaube ich, jetzt persönlich nicht nach Asien ziehen, aber wer weiß, jemand, der Bock drauf hat, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Mich würde mal interessieren, ob dir eine Geschichte von ganz, ganz früher einfällt.
Lang, lang ist's her.
Coole Geschichten aus dem Sportbusiness.
Ja, ja, lang, lang ist's her. Ich würde gerne mal darauf hinweisen, dass wir diese Olympischen Winterspiele und Paralympics auch hätten in Garmisch-Partenkirchen und München erleben können. Denn Deutschland hatte sich ja 2013 einer von 10 Städten um die Ausrichtung dieser Winterspiele beworben. Und ich möchte gerne einen Stimmzettel mal in den Mittelpunkt stellen in meiner Geschichtsrückschau. Und zwar der Stimmzettel vom 10. November 2013. Und zwar ging es da um den Bürgerentscheid, Bewerbung der Landeshauptstadt München um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022. Sind Sie dafür, dass Sie sich bewerben? Ja oder nein? Und da war man ja von Seiten gerade auch der bayerischen Politik so selbstverliebt, dass man sagt, das ist ein Durchläufer, das ist kein Problem, kriegen wir hin. Ja, Ergebnis war, dass in München, in Garmisch-Partenkirchen, im Landkreis Traunstein und im Landkreis Bergisch, Berchtesgadener Land in allen diesen Regionen mehr als 50% Gegenstimmen war. Teilweise sogar 59,6% in Traunstein. Ja, also völlige Fehleinschätzung der Situation, wie die Menschen dort drauf reagieren. Und deshalb können wir die Olympischen Spiele nur am Fernseher verfolgen und nicht hinfahren, weil es im Süden von Deutschland stattfinden könnte.
Cool, ich wusste persönlich gar nicht, dass dass Deutschland sich auch beworben hat, beziehungsweise München. Andere Frage jetzt nochmal kurz, um nochmal zurück zum asiatischen Thema zu kommen. Warum ist es denn in Asien jetzt Winterspiele? Weil wir gesagt haben, es gibt gar keine so populären Wintersportarten in Asien. Kannst du dir vorstellen, warum man da jetzt dort die Winterspiele spielen lässt?
Tja, ich könnte jetzt mit dem Daumen und dem Mittelfinger und dem Zeigefinger versuchen, ein bisschen zu reiben, um darauf hinzuweisen, es geht vielleicht um Geld. Logisch ist das nicht, vor allen Dingen deswegen nicht, weil zwischen 2008 und 2022 liegen ja nur 14 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Und dementsprechend hat ein Land zweimal die Spiele bekommen. Wir haben nach 50 Jahren, München 72, nicht die Chance bekommen, uns ein zweites Mal zu bewerben. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und wir sehen ja auch, wie teilweise auch die Rennrodel- und Bobwettbewerbe einfach in die Landschaft reingeknallt worden sind. Von Nachhaltigkeit kann ich da wirklich überhaupt nichts erkennen. Vor allen Dingen, wenn du nochmal die Schleife ziehst, von den 10 Städten, die sich eben 2013 beworben haben, haben alle zurückgezogen, bis auf Almaty aus Kasachstan und eben Peking in China.
Okay, da glaube ich, hast du das schon ganz richtig gemacht, wenn du mit den Fingern gerieben hast, weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch um andere Dinge als nur um den Sport gegangen ist.
Und weißt du, wenn man nochmal einen anderen Punkt beachtet, das Sponsoring-Programm des IOCs, ne, was bringt das für das jeweilige Gastgeberland? Und welche positiven wirtschaftlichen Effekte? Sind die Winterspiele immer geringer als die Sommerspiele geschenkt, aber es gibt fast keine messbaren wirtschaftlichen Folgen. Deshalb muss es politisch sein, dass man jetzt die Olympischen Spiele nach Peking vergeben hat. Und ich will noch einen weiteren Satz ergänzen. Für mich ist der Gewinner der Olympischen Winterspiele schon jetzt klar.
Wer bitte?
Tokio.
Warum?
Weil die meines Erachtens auch in der Pandemie die Olympischen Sommerspiele viel sympathischer, viel gelassener und viel freundlicher umgesetzt haben. Das, was wir jetzt in China erleben, geht ja in vielen Bereichen schon in die Region von Willkür und von russisch Roulette, wer wo wie getestet und wer wie wo wegen eines Rennanzugs, der nicht regelkonform sein soll, rausgezogen wird.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, Gerhard. Perfekt. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Mal ein anderes Thema, asiatischer Sportmarkt. Absolut nicht zu unterschätzen, wie ich selber dann gemerkt habe in der Vorbereitung für diese Folge. Super spannend. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen und ihr bleibt am Ball. Seid nächste Woche wieder dabei und schreibt uns auch gerne eure Meinungen zum asiatischen Sportmarkt. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.